Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute wieder mal aus der Sparte der Interviews und heute zu Gast habe ich den Achim. Achim, dich kennt der eine oder andere Geek Talk-Hörer sicherlich.
Ja, davon würde ich ja ausgehen. Ich bin ja nicht erst seit gestern dabei.
Es ist schon fast eher vorgestern oder noch ein Tag mehr. Genau. Wie lange, dass du dabei bist, dazu kommen wir sicherlich im Laufe des Gespräches noch. Das Ganze ist jetzt eine Vorstellungsrunde, wie wir sie eigentlich mal eingeführt haben hier im Geek Talk, um nach einem Weilchen, wenn die neuen Podcaster drin sind, sie auch mal ein bisschen gezielter vorzustellen. Über dich hat man über die Jahre doch schon einiges erfahren, wenn man genau zugehört hat und jede Folge gehört hat, nehme ich doch an.
Ganz genau.
Sprich, du berichtest ja immer wieder mal über den beruflichen Werdegang und so weiter. Aber jetzt möchte ich das Ganze ein bisschen früher aufrollen. Achim, wie wurdest du zum Geek?
Boah, das ist eine komische Frage. Ich finde Geek ja noch nicht mal so der dufte Begriff. Ich finde der Nerd eigentlich viel witziger. Aber am Ende des Tages sind das eh alles ja nur Begriffe. Ich messe ja Worten dann auch nicht so viel Gewichtung, wie man es halt benennt. Ist halt am Ende des Tages nur ein Name.
Genau, wie wurde der Achim digital? Wann hat das begonnen?
Ja, relativ früh. Und jetzt einfach mal in der Annahme, dass ja auch der geneigte GeekTalk-Zuhörer vielleicht zumindest ein, zwei Jahre jünger ist als ich. Ich bin ja schon eher älteres Semester, so schlimm das auch ist. Ich bin schon online seit 86. Und oft, reden wir ja später auch nochmal drüber, wenn mir Kunden oder auch in Vorträgen irgendwelche Leute mal einen von Digital Native erzählen. Ja, schön und gut, halt reingeboren, aber sind alle jünger, später geboren und ich war schon davor online.
Mein Bruder ist in dem Jahre geboren, wo du das erste Mal online gegangen bist in dem Fall.
Ja, genau. Und 86 war das noch mit einem C64, das war mein Einstieg in die Computerwelt. Ich hatte irgendwie erst eine Bekanntschaft mit dem VC20 gemacht, aber der C64 war schon am Markt und dann wurde der irgendwann gekauft oder beziehungsweise habe ich mir den, das weiß ich gar nicht, aber ich gehe mal stark von aus, wahrscheinlich zum Geburtstag oder zu Weihnachten abschenken lassen.
Also ein Geschenk von Eltern, Partnern und so weiter.
Ja, gehe ich mal stark von aus. Das war schon lange her. Ja, und nachdem es irgendwann die Möglichkeit gab, online zu gehen mit einem Akustikkoppler, also das ist das Teil, wo man die alten Telefonhörer noch reingedrückt hat, in solche Muscheln mit so einer Plastikwulst drumherum. Und dann hat das Ding damit, weiß ich nicht, was das damals war, 1200 Baud oder so, vor sich hingepfiffen. Und wenn man irgendwie aus Versehen mal zu laut war oder auch den Tisch angerempelt hat, dann war die Verbindung weg.
Hat man die gleich zerstört?
Genau, und damals gab es halt Mailboxen und das fand ich halt ganz spannend. Also es hieß halt Mailbox. Man hat sich halt eingeloggt und dann war man halt in so einem Computersystem, was rein textbasiert war. Mit halt, im Schnitt hier die Mailboxen, die wir damals hier hatten, das waren so 20, 30 Leute im Schnitt, die dann aber schon aus Deutschland verteilt waren. Und dann war das habe ich jetzt letztens mal in einem Vortrag erzählt, ganz ehrlich, das war nichts anderes als heute Facebook. Alter, das war Social Media der totale Beginn. Weil letztendlich, es gab halt auch ein schwarzes Brett, es gab Bereiche, man hat Artikel veröffentlicht da. Also ich habe zum Beispiel über Filme und über Musik geschrieben. So hat es angefangen.
Ganz, also bevor das Internet noch mit Bilder und geschweige dann mit Videos vollgestopft war.
Ja, es war ja noch nicht das Internet. Also im Internet bin ich halt 95 online gegangen.
Genau, das, wie man das Internet heute kennt.
Genau, das war halt ja noch dezentral. Man hat sich halt in die Mailbox reingewählt. Und um so eine Mailbox zu betreiben, das war ja eine ganz andere Kiste, weil du musstest ja erreichbar sein, meine Leute müssen sich reinwählen können. Das hat schon damals ein Heidengeld gekostet.
Wie hast du damals davon erfahren? War das bei euch in der Schule schon ein Thema?
Oder? Nee, in der Schule eher weniger. Also da in der Schule war Computer so, glaube ich, gar nicht großartig das Thema. Aber ja, irgendwo, es gab ja immer ein paar Leute und die haben sich dann halt relativ schnell gefunden, weil das ja damals ein überschaubares Hobby war. Also wir haben zum Beispiel halt auch bei den, hier Saturn. Saturn hat damals auch in Dortmund aufgemacht, glaube ich. Also ich meine, es war Saturn. Und deiner Computerabteilung, da haben sich die entsprechenden Leute halt auch getroffen und den halben Tag da rumgehangen. Auch nicht anders als heute, wo die Kinder in den Malls rumhängen. Und dann hat zwar jeder sein Smartphone dabei, haben wir dann damals in den Computerabteilungen rumgehangen, haben halt, das war ja damals so, haben hier Spiele kopiert, teilweise mit den Verkäufern ja, also Raubkopien und all sowas, aber das haben die Verkäufer ja mitgemacht. Also das war ja wilder Westen, kein Unrechtsverständnis oder es wurde toleriert, es hat auch keinen gekümmert, Hauptsache es wurden ein paar Computer verkauft.
Der Umsatz muss sich stimmen.
Genau, und da hat man dann geredet und dann kam es dann irgendwie da raus mit den Mailboxen. Man hat natürlich auch die Fachzeitschriften gelesen, da war es dann auch mal irgendwann ein Thema. Und ich fand ja immer schon spannend, ja, die Möglichkeit, sich zu vernetzen, eben nicht hier nur vernetzen hier vor Ort, sondern ja, in die große, weite Welt, die in meinem Fall dann halt auch nur, weiß nicht, am Ende des Tages war die Mailbox, habe ich da hinterher rausgefunden, 3 Stadtteile entfernt.
Aber immerhin schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Genau, zumindest das Einwirken war günstig, weil es ja dann ein Ortsgespräch war.
Das ist ja noch ein großer Vorteil, wenn man das eben vor Internet oder besser gesagt das Internet dann genutzt hat, ist das ziemlich schnell, ziemlich tief in die Kasse gegangen.
Genau, es wurde halt pro Minute bezahlt damals. Ja, das war eine andere Welt.
Total andere Welt, ja. Wohin hat es dich nachher getrieben, nach dem C64? Bist du da lange drauf geblieben?
Das weiß ich gar nicht mal so genau. Also danach war der Amiga. Das war der klassische Werdegang. Wer einen C64 hatte, hatte im Regelfall danach einen Amiga irgendwann, einen Amiga 500. Die Exoten, die hatten dann halt einen Atari ST. Und die Exoten ja vorher beim C64, die hatten ja dann einen Schneider oder so.
So die typischen Modelle, die man halt kennt aus der alten Zeit.
Ganz genau. Und dann ging es ja irgendwann mit Konsolen los, weil müssen wir uns auch nichts vormachen. Größtenteils wurde dann ja auch nur gespielt auf den Dingern.
Genau, das wäre dann meine nächste Frage. Hobbymäßig, wie warst du damals unterwegs? Hast du gespielt auf diesen 86, hast du gesagt? Da gab es ja schon Nintendo NES und den Game Boy. Oder kam der 87? Da bin ich gar nicht mehr
ganz
sicher.
Der Game Boy, der kam 1990.
Kam der erst 99? Gut, ja, dann.
Das weiß ich nämlich relativ genau, weil ich 1990 zum ersten Mal in Amerika war und mir den in Amerika gekauft habe, weil er da günstiger war. Und genau, entweder gab es den kurz bevor ich dahin geflogen bin oder kurz danach in Deutschland.
Was hast du da drauf gespielt? Was waren so deine Favoritenspiele?
Weißt du das noch? Halt auf den meisten Dingern, egal welche Konsolen es waren, ich habe immer nur Basketball und Fußball gespielt, NBA und FIFA. Auf den Nintendo-Dingern dann halt im Regelfall halt auch Mario. Und das war es im Großen und Ganzen.
Die Kultspiele halt, die man darauf gespielt hat.
Ja.
Und nachher, du gingst zur Schule. Hast du da irgendwelche speziellen Interessen gehabt? Wo ging es dann weiter beruflich?
Schule habe ich jetzt keine großen speziellen Interessen gehabt. Nach der Schule habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht, einfach nur, weil das damals so gehandhabt wurde. Es soll eine Ausbildung gemacht werden, was solides, wo ich keine Lust zu hatte. Dann habe ich die halt gemacht, dann war die fertig. Dann habe ich danach angefangen zu studieren, nachdem ich selber entscheiden konnte. Wollte eigentlich Design studieren, also ich komme eher aus der kreativen Ecke. Habe da aber keinen Platz bekommen. Alternativ habe ich dann Wirtschaft angefangen zu studieren. Was ganz anderes, hat auch keiner verstanden. Und während des Wirtschaftsstudiums habe ich dann angefangen zu jobben in einer Softwarefirma, damit ein bisschen Geld reinkommt, bei denen ich mich damals auch übers Internet übrigens per E-Mail beworben habe.
Damals?
95.
95, ja. Mhm. Wow.
Gut. Genau, da habe ich halt geguckt, wie viel es auf Bewerbung, irgendwas mit Computer, zum ein bisschen Kohle verdienen gibt. Und habe halt auch 3 Firmen in Dortmund und Umgebung gefunden und die habe ich dann alle per E-Mail angeschrieben und mich da beworben.
Und den Job dann auch bekommen in dem Fall?
Genau, im Endeffekt keiner von denen hat geantwortet und eines Abends wie man das in Dortmund macht, nach einer soliden Flasche Bier, war ich dann stinkig und habe dann allen eine böse Mail geschrieben, was die denn für Omas sind, da sollen sie wenigstens Nein sagen. Also schon eine eher böse Mail. Und 2 haben dann wieder nicht geantwortet und einer hat geantwortet und hat gesagt, du tut dir total leid, sie haben total viel um die Ohren, ich soll einfach am nächsten Tag mal vorbeikommen. ja, und im Endeffekt, ich bin da vorbeigekommen, ich habe nie einen Test gemacht und nichts und daraus habe ich dann 15 Jahre Karriere in der Software-Lokalisierung gemacht.
Software-Lokalisierung?
Genau, das ist halt hier Übersetzung, Anpassung an lokale Märkte. Es war eine kleine lokale Firma, die ist rausgegründet worden aus Microsoft, hat auch gleich den Microsoft-Auftrag damals mitgenommen, auch halt andere Welt. Damals, da war es halt nicht hier mit 1000 Ausschreibungen und es ging nur um Euro. Damals ging es halt auch noch um Qualität und auch um Beziehungen. Genau, und da habe ich halt angefangen, erst in der Grafikabteilung, weil, wie gesagt, ich kam ja eher aus der kreativen Ecke. Mhm. Screenshots gemacht und übersetzt und alles Mögliche. Ja, dann die Grafikabteilung aufgebaut, dann ja, Grafik und EDP-Leitung übernommen, dann Projektmanagement irgendwann, dann Teamleitung und am Ende des Tages war ich so eine Art ja, hier der Geschäftsführer des lokalen Büros, nachdem die Firma halt x-mal größer geworden ist und sich mit anderen Firmen zusammengetan hat. Und ich habe eigentlich nur Microsoft betreut und ich habe dann halt auch 2-3 Mal im Schnitt im Jahr war ich halt auch bei Microsoft in Redmond auf dem Campus, habe da gearbeitet für ein paar Wochen und ja, genau.
Bei was für Windows-Versionen hast du da mitgearbeitet oder habt ihr da nicht in Version gearbeitet, sondern einfach Texte?
Nein, wir haben schon Versionen, das ging ja alles parallel, die Entwicklung. Also wir haben ja jedes Betriebssystem, also du hast ja verschiedene Produkte. Ich war zum Beispiel immer als Account Manager auch für Windows zuständig. Mein erstes Produkt war allerdings SQL Server, also was komplett anderes. Danach habe ich mich aber um Windows gekümmert und Windows Server. Und ich weiß gar nicht mehr, was das alles war. Ich weiß halt nur das letzte Windows, was ich noch betreut habe für 13 Sprachen dann damals. Das war Windows 7.
Du hast gesagt 13 Sprachen, beherrscht aber nicht alle, nehme ich an. Also unterstelle ich dir.
Ich kann nur Deutsch und Englisch. Aber halt als Projektmanager, also.
Du hast die Leute ja einfach geleitet, die.
Ich habe es ja nur als internationaler Projektmanager dann übergreifend halt koordiniert, also bei Windows 7 dann. Und da leite ich ja Teams und da wird ja dann eh alles in Englisch gemacht. Und übersetzen tun ja eh Übersetzer und dann gibt es ja Lektorat, dann gibt es technisches Lektorat, das sind ja X-Instanzen.
Die da noch dazwischen sind, bis dann zum finalen Produkt kommen.
Genau. Und ein paar Sachen werden halt, die nicht sprachabhängig sind, die werden dann auch zentralisiert, weil man dann natürlich weitaus effektiver arbeiten kann, beziehungsweise auch von den entsprechenden Methodiken ja profitieren kann. Wenn eine Sprache halt ja irgendwas rausfindet, kann sie das ja direkt auch für eine andere Sprache mit ansetzen.
Dann hat es dich aber weitergezogen. Du erzählst ja immer wieder mal ein bisschen was aus deiner Zeit bei einem Zubehörhersteller für Smartphones.
Genau, 2010 war ich so in so einer Sackgasse. Da ging es in der Software-Lokalisierung nicht mehr weiter. Dann waren wir da genau in dieser Kiste. Am Ende, du machst immer den gleichen Mist und nächste Windows-Version ist wieder die gleiche, mit nur noch mehr Ärger, weil halt es wird immer alles enger und es wird immer wieder nur aufs Geld geguckt und es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und eigentlich wollte ich da dann in Anführungsstrichen hinschmeißen, also weil ich einfach kein Interesse mehr dran hatte. Und mir ging es ja nie darum, irgendwie morgens irgendwo hinzugehen, Geld zu kassieren und abends wieder nach Hause zu gehen. Ich habe ja immer sehr eigenständig auch gearbeitet da. Was auch der Grund war, warum ich da wirklich eine Karriere rausgemacht habe, mit jedes Jahr einen Sprung immer weitergekommen, weil ich halt immer sehr unternehmerisch gedacht habe. Und genau, 2010 habe ich mir dann überlegt, ich mache mich selbstständig. Parallel kam dann eine Anfrage von einem Zubehörhersteller für Smartphone-Zubehör, also Cases, ein bisschen hier so noch hier Lautsprecher, Kopfhörer und Ladeteile dabei, aber Punkt war schon Cases mit Lizenzen. Und genau, das war eigentlich ganz nett, ganz interessant, tolles Team und war mal was ganz anderes, weil ich mich von, ja, aus in Richtung Amerika mal in Richtung China orientieren konnte, weil da natürlich produziert wurde. Und ja, dann habe ich das für ein bisschen über 3 Jahre gemacht und parallel dazu habe ich mich selbstständig gemacht. Also 2010 war dann so der Wendepunkt.
Die Digitalagentur, die du die gegründet hast, das ist ja die, von der du teilweise podcastest, wenn du am See bist.
Genau, also die habe ich eigentlich auch zugemacht. Habe natürlich noch ein paar bestehende Verträge und Bestandskunden. Aber ich habe halt das Büro, weil ich brauche ja auch ein Büro, wo ich arbeite. Agentur, also da steht zwar der Agenturname noch dran, logischerweise. Aber so gesehen ist das halt einfach mein Büro, weil ich halt keine Lust habe, von zu Hause aus zu arbeiten, weil das mag ich nicht, möchte ich nicht, bin ich nicht.
möchtest du das strikt trennen?
Nö, ich trenne ja eigentlich gar nicht beruflich und privat. Also das ist ja für mich alles eins. Aber ich will schon irgendwie irgendwo hingehen zum Arbeiten, wenn man es Arbeit nennen will, um Sachen zu machen. Und da brauche ich schon einen eigenen Raum. Besser noch, besser wäre halt in einem Haus dann auch meinetwegen die Etage wechseln, irgendwo hingehen. Und das habe ich halt hier nicht in meiner Wohnung. Da habe ich zum Beispiel auch keinen einzelnen Raum, den ich jetzt als Arbeitszimmer machen könnte. Aber Arbeitszimmer in der eigenen Wohnung, da bin ich halt auch zu abgelenkt am Ende des Tages. Da ist der Kühlschrank, da ist der Fernseher noch und alles mögliche. Und dann klingelt es auch noch und sonst. Ich will schon irgendwo hingehen, wo habe ich mein Büro, habe mein professionelles Umfeld mit meinem ganzen Equipment. Und genau, es ist halt einfach für mich nochmal so ein, ich muss mich morgens auch aus dem Haus dahin bewegen. Das gehört für mich einfach dazu.
Das meinte ich eigentlich mit dem Trennen, eben quasi das Private vom Beruflichen so zu trennen, distanzmäßig.
Ja, genau, man kann es so sagen halt. Ich glaube, da bin ich halt einfach auch ein schwerer Kandidat, weil ich das ja halt so null trenne eigentlich. Aber dann halt räumlich in dem Fall witzigerweise. Wo bei allem anderen ich dann immer sage, ja mein Gott, das ist alles für mich eins. Genauso wie wenn ich irgendwo hinfliege. Und sei es erstmal die Intention, ich fliege echt mal irgendwo hin für 2 Tage, um mir eine Stadt anzugucken. Dann lande ich aber in der Stadt und dann gucke ich mir an, auch wie gehen die mit digitalen Medien um, was machen die so, wie weit sind die in einem anderen Land, was ja dann sofort halt einfach, ja, das ist Bestandsaufnahme, Research, was ich dann halt hinterher in einem Artikel oder in einem Vortrag benutzen möchte.
Du kannst ja mittlerweile, oder du hast ja eben gesagt, du bist dahin gegangen, was du magst. Du bist ja mittlerweile beruflich noch weiter selbstständig, sprich, du hast ja ein Startup gegründet.
Genau, wir haben ein InsurTech-Startup, also Insurance Technology, Versicherungstechnologie, gegründet. Ich mit 2 Freunden, also theoretisch halt die GmbH ist Ende 2014 angeschrieben worden, aber letztendlich mitgegründet und gestartet habe ich jetzt halt im Frühjahr 2015. Und genau, das ist halt eine Materie, mit der ich eigentlich gar keinen Berührungspunkt hatte bis daher. Wahrscheinlich bin ich auch komplett unterversichert mit den meisten Sachen. Aber es ist halt ein total spannendes Feld, wo ganz viel Neues passiert. Und wenn man halt mit einem Team an einem Produkt, an einem Projekt arbeitet, dann ist es in Anführungsstrichen für mich auch am Ende des Tages auch relativ schnuppe, was das Produkt ist. Dann ist eher der Prozess halt für mich das Interessante.
Eine Interviewfolge zu Virado, also deinem Startup, gibt's ja auch bei uns im Geek Talk. Für all diejenigen, die es noch nicht gehört haben, in den Shownotes auf www.geektalk.ch ist die Folge mit verlinkt. Kann man sich mal ein bisschen reinhören. Da hast du ja auch schon ein bisschen erzählt, eben, dass es ja eigentlich gar nicht dein Gebiet war und du so dann eigentlich reingerutscht bist.
Genau. Und ich meine, ich betreue da natürlich halt, ich habe da jetzt keine versicherungstechnischen Sachen, weil da habe ich ja keinen Background. Das haben ja die anderen alle zum Glück. Aber ich betreue da halt das alles Digitale. Das ist halt, genau, das ist halt ja mein Metier, mein Umfeld. Und es ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten, weil man halt dann theoretisch für eine Firma halt den Digitalbereich verantwortet und für seine eigene und eben nicht, weiß ich nicht, als Auftragsbasis für einen Kunden sowas macht.
Du hast vorhin ein bisschen erwähnt, wenn du reist und dann schaust du dir fremde Städte an und schaust, wie die sind und nimmst dann das Ganze auch mit, die ganzen Themen, die du so aufschnappst. Wer den Geek Talk schon ein bisschen länger verfolgt, hat sicherlich mitbekommen, dass du immer wieder mal irgendwo ein oder anderen Ort auch eben als Speaker auftrittst und einen Vortrag machst. In welchen Themen bist du da vor allem unterwegs?
Genau, es basiert eigentlich darauf, dass ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, mir ein Spezialgebiet daraus gesucht habe. Das war damals halt Foursquare und generell ortsbasierte Dienste, Location-Based Services, was dann schon am Anfang Nische war, aber auch am Anfang ganz gut war, um mich einfach zu platzieren und halt auch die Möglichkeit bekam, Vorträge zu halten, weil es eben nicht so viele gemacht haben und weil es eine interessante Nische war. Und das hat sich dann einfach erweitert in Richtung Wearables, einfach nur, weil ich da auch schon relativ früh aus eigenem Interesse dran war. Internet of Things, Automatisierung und natürlich jetzt halt auch im Rahmen von Virado dann noch Insurance Technology. Startups generell so ein bisschen noch als Thematik. Gut, und zusätzlich habe ich halt meine ganzen Social-Media-Themen, wie jetzt dann aktuell dieses Jahr halt, hatte ich halt 3 oder 4 Vorträge, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Also ich glaube 4 waren es zum Thema Snapchat.
das hat ja zu Beginn, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres, mit einem halben Jahr war das, glaube ich, das Ziel, oder? Begonnen.
Ja, ja, ich habe mal gesagt, ich mache jetzt Snapchat ein halbes Jahr konsequent, weil ich hatte ja schon 2-3 Versuche gemacht mit Snapchat, um es einzusetzen und zu gucken, funktioniert es für mich für den Mix. Und Snapchat ist ja eigentlich erst relevant geworden, jetzt auch generell halt auch für Unternehmen, aber auch für Einzelpersonen zum Storytelling, als die Stories eingeführt worden sind. Und genau, und dann habe ich das ein halbes Jahr, also wirklich, also in Anführungsstrichen mich gezwungen. Das war kein Zwing, weil ich es gerne gemacht habe, aber da war wirklich, also ich musste jeden Tag, egal ob ich wollte oder nicht. Und meistens wollte ich für ein halbes Jahr auch hier meine Videos produziert auf Snapchat. Und genau, und mache das immer noch weiter.
Wer den Achim da verfolgen möchte, auf der Teamseite bei uns im geektalk.ch gibt es die Links dazu. Zum einen eben Snapchat und natürlich auch den anderen ganzen Kanälen. Und es gibt eine Sonderfolge zum Thema Snapchat bei uns, die wir zusammen aufgenommen haben. Da hast du mir ja ein bisschen Snapchat näher gebracht.
Genau, die war, glaube ich, auch ganz populär und gab da gutes Feedback.
Nach wie vor wird die gerne geladen und gab es gutes Feedback, genau wie du gesagt hast.
Genau, und in dem Kontext halt habe ich auch mein Interesse, also was heißt mein Interesse, aber habe ich auch wieder richtig Spaß am Thema Video gefunden. Und will da auch einfach wieder mehr machen. Was jetzt auch gar nicht mal so fern liegt, weil ich ja auch seit 2 Jahren, knapp über 2 Jahren oder so um den Dreh, auch Videotrainings mache.
Du machst ja in Graz bei
Video2Brain.
Video2Brain, genau.
Die jetzt aber zu LinkedIn mittlerweile gehören. Und also die heißen jetzt auch LinkedIn vor Ort. Und meine Rechnungen gehen auch an LinkedIn. Deswegen da einfach halt halber, ich mache für LinkedIn Videotrainings zu Social-Media-Themen. Unter anderem halt natürlich dann auch zu LinkedIn. Aber auch, ich habe da zum Beispiel auch ein Snapchat-Videotraining gemacht, wie man als Unternehmen Snapchat einsetzen kann, wenn man möchte.
Die ganzen Videotrainings werden wir natürlich auch verlinken bei uns in den Shownotes.
Genau, die ist halt im Endeffekt wie ein Buch, wenn man sich was anlesen will in der Materie, ist das halt die Videovariante und entweder kauft man sich das Buch oder das Video oder ja, die haben halt so ein Abo-Modell, aber auch ganz viele Unis haben, glaube ich, mit denen auch Rahmenverträge und dann kann man da auch unbegrenzt drauf zugreifen.
Vor kurzem hast du bei uns auf dem Pogipsi.ch Blog das iPhone 7, was du ja neu hast, reviewed. Du schreibst aber auch für diverse andere Blogs und Fachmagazine.
Ja, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, weil ich jetzt nicht der große Schreiber, glaube ich, bin. Ich bin dann, glaube ich, eher der redet. Deswegen liegt mir das Thema, glaube ich, Podcast und Video dann näher und Videotrainings. Aber ich habe auch 2010, also der ganze 2010 hat sich so viel dann getan und geändert. Da habe ich dann damals für Data Becker auch ein Buch geschrieben. Und daraus ist einfach dann, ja, also ich will es jetzt mal nicht übertreiben, es ist auf keinen Fall eine Leidenschaft, aber einfach, ja, da habe ich halt gesehen, ich kann es ja halbwegs anscheinend und wenn da noch ein Lektorat dran arbeitet, dann werden da eigentlich ganz schöne Artikel auch raus und seitdem schreibe ich unter anderem schon fast regelmäßig, würde ich sagen, für die Screen Guide und fürs PC-Magazin. Artikel halt auch wieder generell zu Social-Media-Themen. In der Screen Guide habe ich zum Beispiel beim letzten Mal Livestreaming, Video-Livestreaming behandelt, Thema Periscope und Facebook Live. Und genau, und im PC-Magazin halt, da veröffentliche ich ab und zu Tipps und Tricks zu Social-Media-Plattformen für Profis und für Anfänger und so kleinere Sachen. Und blogmäßig ein paar eigene Projekte gehabt, mal hier und da Gastartikel geschrieben und dann hatte ich für ein Jahr, habe ich auch bei Mobile Geeks im Variables-Bereich mitgeschrieben.
Da hast du ja zusammen mit dem Gerhard Schröder geschrieben, oder?
Genau.
Und unter anderem durch ihn? Oder nee, was war das genau? Wie bist du im 2014 auf den Geek Talk gestoßen? Das war, glaube ich, der ScanSnap, oder?
Also den Geek Talk, den habe ich damals halt mit der ScanSnap-Folge entdeckt, also privat entdeckt, weil ich mir den holen wollte und da gesucht habe irgendwie nach Feedback. Ja, genau, so habe ich den halt einfach entdeckt. Wie ich dann letztendlich jetzt bei dir gelandet bin, dass ich halt auch mit aufnehme im News-Team, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr.
ich habe im Vorfeld zum Interview auch immer wieder studiert, habe versucht, alte Mails oder sowas zu finden. Ich wüsste es eben nicht mehr ganz. Aber schön hat es sich ergeben. Wie gesagt, seit Anfang 2014 bist du fleißig mit dabei.
Ja, und ich glaube nicht über den Gerd, witzigerweise. Ich habe, glaube ich, erst hinterher gesehen, dass der Gerd da auch mal mitgemacht hat bei euch. Oder bei uns.
Irgendwie, genau, ja. Irgendwie, ja, muss man in die Vergangenheit reisen können, um das Ganze nochmals zu... Ich muss mal die ersten 2, 3 Folgen mit dir nochmals hören. Vielleicht haben wir da mal drüber gesprochen. Gibt es sonst irgendetwas noch, was du uns erzählen möchtest über dich?
Ach, du, weiß ich nicht. Also generell, ich reise halt gerne und mache halt so gerne Sachen. Und genau, ich lerne halt gerne die Welt kennen. Das habe ich mir heute früh auch, ja, was heißt früh? Das habe ich mir damals, als ich dann in der Software-Location da anfing und damit nach Redmond zu reisen, habe ich halt gemerkt, mir macht das auch Spaß. Ich kann halt auch problemlos überall auf der Welt arbeiten, wenn du mir eine Internetanbindung gibst. Und genau, es hat halt auch mein Leben dann irgendwie groß bereichert, weil ich halt so viele unterschiedliche Städte und Menschen und Szenarien kennengelernt habe. Deswegen bin ich am Ende des Tages auch in Dortmund hängen geblieben. Also ich bin auch gebürtiger Dortmunder, wohne auch immer noch in Dortmund. Habe halt nie dieses, was halt viele haben, ich muss hier raus, Gefühl gehabt. Also ich muss noch was erleben, ich muss mal irgendwo hinziehen für einen Job oder für Studium. Das habe ich halt nie gehabt, weil ich immer irgendwie die Hälfte des Jahres im Schnitt, sag ich mal, irgendwo auf der Welt rumgeturnt bin.
Was unsere Hörer sicherlich Wunder nimmt, für diejenigen, die es nicht eh schon mitbekommen haben, wenn du unterwegs bist, mit was für einem Setup bist du da unterwegs?
Och, das ist sehr überschaubar. Das ist immer das aktuelle iPhone und irgendein MacBook.
Also wirklich sehr überschaubar, ja.
Ja, genau. Also jetzt kommt wahrscheinlich dann jetzt durch meine neue hier Leidenschaft, würde ich ja jetzt echt nicht sagen, aber mein neues Interesse an Video, am Thema Video, habe ich ja jetzt noch ein bisschen Kamera-Equipment aufgefahren und Zubehör, also da werde ich wahrscheinlich so eine kleine Kamera plus Zubehörtasche mit zusammenstellen, die muss dann noch mit. Aber hart auf hart, wenn du mich hier irgendwie heute Morgen um 6 Uhr anrufst und sagst, hier komm, Flieger geht um 10, mach dich fertig, packe ich halt das MacBook ein, den Charger, das iPhone und fertig.
Den Adapter.
Ja gut, den Adapter den kann man ja vor Ort auch noch zum Glück günstig schnell kaufen. Der ist noch immer das Wichtigste. Aber da logischerweise, der kommt auch noch mit.
Mhm. Gut. Wenn du für eine Tasche, da habe ich dir nächstens in der Gadget-Folge, die wir rausbringen, einen Tipp an dich für dein Video-Equipment.
Ja gut, da wird ja eh schwierig bei mir. Ich bin ja dann, da bin ich halt nicht der Geek oder der Nerd.
Das heißt?
Hier, ich meine, um meine Komplexität da mal darzustellen, ganz Computermist und auch hier witzige Sachen und Spielen und tralala und andererseits halt mag ich halt auch den ganzen hier teure Designerklamotten und Taschen und das muss gut aussehen und nicht praktisch sein, was dem Ganzen, ja, was oft zu komischen Konstellationen führt. Dann kaufe ich etwas, weil ich es toll finde und schön, aber es ist total unpraktisch.
Ja, das kenne ich von früher irgendwie. Neben dem ganzen hobbymäßig, du gehst ja jetzt viel spazieren, habe ich gehört, in der ein oder anderen Newsfolge vom Geek Talk.
Ja, um ein paar Pokémon zu fangen, ne?
Genau. Ich dachte, das Pokémon-Thema müssen wir fast hier auch noch unterbringen, oder?
Ja, ich meine, wir haben am Anfang auch mal über Spielen geredet halt. Also hier, also wo sie mich kriegt, ich habe halt auch mal früher Basketballkarten gesammelt, als ich großer NBA-Fan war, also als Hobby. Also mit so Sammelsachen kriegst du mich zum Teil halt auch. Also ist gar nicht mal, dass ich viel sammle. Ich sammle eigentlich auch gar nichts mehr. Ich habe mich auch in den letzten Jahren echt von viel getrennt, also dass ich alles haben muss und all sowas. Muss ich eigentlich alles nicht mehr. Aber hier mit den Pokémons, mit dem hier Sammeln. Also ich will auch gar nicht hier kämpfen in den Arenen und all sowas. Ich will hier den Pokédex vollkriegen. Da kriegst du mich mit. Oder hier aufleveln und Pokédex vollkriegen. Das sind Spielmechanik. Ja, damit haben sie mich.
Gamification ist doch auch noch was, was dich antreibt, oder?
Genau, hatte ich auch mal als Thema mit auf der Agenda halt, aber spielt ja auch in vieles mit rein und ja.
Ich glaube, jetzt haben wir doch noch ein bisschen mehr über den Nachhim erfahren in der letzten halben Stunde.
Hoffe ich doch mal. Und wenn noch Fragen sind, dann schreibt man die unten rein, ne?
Wie immer, www.geektalk.ch unter die aktuelle Frage dürft ihr natürlich gerne noch das eine oder andere mit unten dran schreiben.
Unter die aktuelle Frage?
Genau, Deutsch. Unter die aktuelle Folge. Besten Dank, lieber Achim. Nee, ich glaube, aktuell hätte ich selber auch keine Frage mehr an dich und würde somit dir das Schlusswort überlassen.
Ja, mein Gott.
Schluss. Die Verabschiedung.
Ich wollte jetzt irgendwas Schlaues, Pfiffiges sagen, wie ich dann noch mein Schlagwort machen reinkriege. Hashtag machen. Was ich irgendwie seit 2-3 Jahren hochhalte mit einem Geheimprojekt und ein paar T-Shirts und Aufklebern. Aber da fällt mir nichts ein. Aber das habe ich jetzt einfach mal reingequatscht. So.
Es ist mindestens drin. Ich glaube, die Hörer kennen dich und wissen, du machst es einfach.
Ja, und es geht mir gar nicht um mich halt. Das fand ich auch schön. Halt ein paar, auch aus dem Geek Talk auf Twitter, da haben mir auch mal ein paar gesagt irgendwie, ja, du, ich habe mir also einfach mal zu Herzen gekommen und was gemacht. Und ich finde das halt auch richtig. Leute, die sollen halt auch einfach was machen halt. Ist auch so viel einfach nur konsumieren und so. Ich meine, auch spricht auch nichts gegen, wenn man das machen will. Dann konsumiert man aber. Aber man kann halt auch so viel selber machen und das macht dann auch, weiß ich nicht. Also ich denke immer, es macht mehr Spaß mitzumachen. Also man muss ja nicht alles selber machen, aber halt sich irgendwo einbringen. Oder auch hier, wenn die Geektalk-Hörer mitmachen und sich mit den Kommentaren einbringen, finde ich halt super. Weil es ist halt immer schöner, wenn Interaktion ist und nicht, wenn es eine Einwegestraße ist.
Nicht, wenn wir einfach ins Mikrofon Richtung Aufnahmegerät sprechen und es quasi nach dem Internet verpufft, genau.
Genau, Feedback und ist wenn man gut. Was macht, dann verändert man auch was, auch für sich selber. Ich bin ein Paradebeispiel. Also das Beste, was ich machen konnte, war, ich hatte halt auch mal auf Snapchat, da gab es mal hier so eine Aktion, aber die gibt es glaube ich immer noch, Faktenfreitag halt, wo so eine Snapchatterin mal gesagt hat, hier, ich gebe ein Thema und dann gibt da 3 Antworten auf Snapchat da drauf. Da gab es mal irgendeine Frage, ich habe es eigentlich schon wieder vergessen, irgendwie Motto oder irgendwie sonst was. Und ich habe dann eine Antwort da von mir war und also habe ich halt vorher überlegt und dachte, doch, das ist so. Freiheit schlägt Geld. Also ich habe auch mit jedem Job theoretisch weniger verdient. Also ich muss mich jetzt auch keiner bedauern, ne? Also ich komme schon gut über die Runden. Ich habe ja theoretisch halt eine Karriere von 13 plus Jahren der Softwarelokalisierung letztendlich aufgegeben. Da hängt ja auch viel dran halt. Auch hier, was weiß ich, hier kannst du es ja sogar rechnen mit Abfindungen und weiß der Teufel, was so alles gibt noch. Und dafür die Freiheit genossen halt, in einem neuen Job mir nebenbei was aufzubauen. Und den Job, als ich da aufgehört habe, dann mit der kompletten Freiheit, also nur für mich arbeite. Also ich habe halt, ja, immer mehr Sicherheit und Geld aufgegeben und für immer mehr Freiheit, was jetzt nicht der Paradeweg ist, den jeder gehen sollte, muss ja jeder für sich selber entscheiden, kein Thema. Aber so ein bisschen Freiheit sollte sich halt doch jeder irgendwie ja erarbeiten und einfach was rausmachen.
Ja, weil es ist Luxus und schöner Luxus, genau.
Ja.
Ich habe es früher immer mit dem Wortchen tun, das kennst du ja sicherlich auch, das kann man ja in beide Richtungen lesen. Tag genau. Und Nacht nicht unnötig trödeln.
Genau. Jetzt werde ich am Ende des Gesprächs auch noch hier so philosophisch, habe ich den Eindruck.
Das ist doch schön.
Nein,
also, ganz andere Seite.
Ich denke mir immer, wenn andere sowas erzählen, denke ich, mein Gott, jetzt predigt doch nicht.
Ja, lieber Hörer, der du das jetzt hörst, macht euch mal ein bisschen Gedanken und lasst es einfach wirken. Und irgendwann packt es euch, wenn es sein muss.
Ja. Ich meine, ganz viel, was auch, und wenn es nur ein interessantes Hobby ist.
Mhm.
Und das Hobby sollte jetzt, ja, nee, das sage ich gar nicht zu. Nee, ich wollte schon wieder was Wertend sagen, aber das ist auch total falsch. Man muss halt selber auch irgendwie einfach Spaß dran haben. Es muss was, ja, es muss einem auch irgendwas geben.
Vielen herzlichen Dank, lieber Achim, für das Gespräch.
Ja, danke und gut, dass du jetzt mich auch stoppst, bevor ich hier noch echt, philosophiere.
Wäre wahrscheinlich auch interessant.
Nein. Das ist in meinem, dafür können die Zuhörer dann mein neues Buch kaufen.
Gut, du wirst es vorstellen, wenn es online ist? Oder gibt es das Buch schon?
Nee, das gibt es noch nicht.
Ah, eben.
Aber es ist in der Mache, aber es ist eher für 2017 Veröffentlichung.
Du wirst uns sicherlich unterrichten, wenn es soweit ist. Wunderbar. Achim, ich bedanke mich.
Ja, ich bedanke mich auch, dass ich immer einfach so runterquatschen konnte und hoffe, den Zuhörern, ja, hat so ein bisschen mehr, weiß nicht, Kontext zu mir gegeben, um mich einzuordnen, wenn sie mich sonst nur aus den Geek-Talk-Folgen kennen.
Auf jeden Fall, denke ich doch. Wir sind alle gespannt auf das Feedback. Und wie immer, lieber Hörer, wenn du uns hörst, morgens, mittags oder abends, wir wünschen dir einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Ciao.
Hört mehr Geek Talk.